Ja, einer der klassischen Topoi der Fotografietheorie stammt von Charles Baudelaire. Die Fotografie, so Baudelaire in einem seiner Texte zu den Kunstsalons in Paris, könne nie Kunst werden, weil sie auf einem Automatismus der Bildproduktion beruhe und für die Subjektivität des Künstlers keinen Platz lasse. Der Künstler, in der Ästhetik der Moderne, zunächst immer gedacht als schöpferisches Subjekt, das heißt als Träger künstlerischer Schaffenskraft oder um es zeitgenössischer zu sagen, als Träger kreativer Energie, wird von der fotografischen Technik kassiert, seiner Möglichkeit des Tätigwerdens, der Entfaltung seiner Kräfte beraubt. Im Energiehaushalt der modernen Kunst, so könnte man sagen, markiert demnach die Fotografie im Moment ihres Auftretens bereits die drohende Obsoleszenz der doch gerade erst als solchen begriffenen menschlichen Schaffenskraft. Oder anders gesagt, 100 Jahre vor der Automatisierung der industriellen Produktion droht schon die Automatisierung der Kunst und damit die strukturelle Arbeitslosigkeit des Künstlers. Diese Lesart der Fotografie hat, wie Sie sicher wissen, durchaus Karriere gemacht. Den Gedanken, dass die Fotografie das Sehen mechanisiert und das Künstlersubjekt kassiert, entfaltet unter anderem Luigi Pirandello in seinem Roman Serafino Gubbio Operatore, der von einem Kameramann handelt, der sich über den Kontakt mit dem filmischen Aufzeichnungsapparat selbst in eine ahumane Wahrnehmungsmaschine transformiert. Und noch Friedrich Kittlers Lesart des Kinos kreist letztlich ebenfalls um den Gedanken einer Mechanisierung des Sehens, wenn diese auch in kritischer Absicht affirmiert wird. Und sie gehört so, wenn man will, in die Baudelaire'sche Tradition. Nicht zuletzt die Mechanisierung des Sehens entlarve ja das Primat des Menschen als Fiktion und enthülle den Status des Menschen als Epiphänomen der Medientechnik. Gemeinsam ist diesen Positionen eine Lesart des Kinos als eines jener technischen Objekte, zu denen sich der Mensch nicht in ein, und das meine ich buchstäblich, sinnvolles Verhältnis setzen kann, sondern nur in ein Nichtverhältnis oder in ein Verhältnis des Nichtsinns und der Nichtbedeutung, ein Verhältnis, in dem der Mensch ohne Bedeutung bleibt, weil er als Individuum verschwindet. In seinem Buch über die Existenzmodi technischer Objekte leitet Gilbert Simondon, der gestern hier schon ausführlich zitiert wurde, die Dringlichkeit einer Philosophie der Technik daraus her, dass es bislang nicht gelungen sei, Kategorien zu entwickeln, die der kulturellen Bedeutung der Technik auf jene Weise habhaft werde, die notwendig sei. Simondon konstatiert ein Ungleichgewicht der Kultur, das daraus resultiere, dass den technischen Objekten das Bürgerrecht in der Welt der kulturellen Bedeutungen verweigert werde. Ich zitiere: La culture est déséquilibrée parce qu'elle reconnaît certains objets comme l'objet esthétique et leur accorde droit de cité dans le monde des significations, tandis qu'elle refoule d'autres objets, et en particulier les objets techniques, dans le monde sans structure, qui ne possède pas de signification, mais seulement un usage et une fonction utile. Eine der Fragen, die wir uns in unserer Klasse stellen, lautet, ob nicht eine der Leistungen des Films und des Kinos seit seinen Anfängen darin besteht, den technischen Objekten ein Bürgerrecht in der Welt der kulturellen Bedeutungen zu verschaffen. Die Frage wäre also, ob und wenn ja in welcher Weise der Film nicht so etwas wie eine Technikphilosophie vor und unterhalb der Ebene der Begrifflichkeit betreibt, oder um es mit einer Unterscheidung zu formulieren, die Bernhard Stiegler gestern entwickelt hat, eine Energeia bildet, die in ihre Dynamis zu überführen die Aufgabe einer Filmtechnikphilosophie wäre. Thomas Elsässer hat mit seinen vier A's, Agitation, Animation, Agency of Things und Assemblage, auf diese Frage in gewisser Weise gerade eine Antwort gegeben, indem er Modalitäten erläutert hat, in denen der Film den technischen Objekt sein Bürgerrecht in der Welt der kulturellen Bedeutungen zubilligt. Ob der Film nun um die Tücke des Objektes kreist, wie oftmals die Filme von Buster Keaton, oder Erlebnisäquivalente der Wirkungen technischer Objekte schaffen will, wie die Filme von Cecil Hepworth. Ich will mit dieser kurzen Response an diesem Punkt ansetzen und in sehr knapper Form zwei Punkte eingehender diskutieren. Die Frage der Visualisierung, wobei ich mich insbesondere für den Übergang von einem energetischen oder thermodynamischen Modus des Wissens zu einem kybernetischen interessiere, und die Frage einer spezifischen Produktivität oder dem Phantasma einer solchen Produktivität des Films und des Films im Verbund mit anderen Medien, soweit und solange wir daran festhalten wollen, diskrete technische Dispositive der Information als unterschiedliche Medien zu behandeln. Wie Thomas Elsässer in seinem Vortrag mit ausführte, hat es sich in den letzten Jahren in der Filmwissenschaft und darüber hinaus mehr und mehr bewährt, Filmbilder weniger unter dem Aspekt der Repräsentation, der mehr oder weniger akkuraten Abbildung präexistenter Realitäten, sondern unter dem Aspekt der Darstellung zu betrachten. Wobei Darstellung, dieses schöne deutsche Wort, jene beiden Aspekte umfasst, die latinisierend oder anglisierend in die Worte Repräsentation und Performance ausgefällt werden. Filmbilder stellen dar, heißt, sie bilden Realitäten weniger ab, als sie Realitäten sui generis hervorbringen. Das gilt auch und besonders für Filmbilder, die in industrielle Zusammenhänge gehören, wie jene, mit denen wir uns in Bochum in den letzten Jahren intensiv befasst haben. Wie man weiß und wie Thomas Elsässer in Erinnerung gerufen hat, beginnt die Filmgeschichte, so wie wir uns angewöhnt haben, sie zu erzählen oder sie uns erzählen zu lassen, mit dem Film der Gebrüder Lumière, der die Arbeiter des Lumière-Werks in Lyon beim Verlassen der Fabrik zeigt. Dieses Motiv haben die Lumières natürlich nicht erfunden, so wenig wie die Kartenspieler am Tisch. Es ist in der Industriefotografie seit ihren Anfängen, das heißt seit den 1860er Jahren, fest verankert. Thomas Elsässer hat ausgeführt, dass dieses Bild nicht zuletzt den Punkt markiert, an dem die industrielle Produktion und das Kino miteinander verschaltet werden. Die Arbeiter verlassen die Fabrik, um ins Kino zu gehen. Sie gehen ins Kino, um sich zu regenerieren und wieder arbeitsfähig zu werden. Die Arbeiter, die die Fabrik verlassen, der Film markiert so eine Schnittstelle in einem spezifisch modernen Energiekreislauf, der Fabrik und Kino miteinander verfugt. Das ist buchstäblich der Fall bei einem berühmten, neu entdeckten Korpus von frühen Filmen, den sogenannten Mitchell and Canyon Filmen. Ein Korpus von Filmen, die Arbeiter beim Verlassen der Fabrik in verschiedenen englischen Städten zeigen und die gedreht wurden, um am Abend den auf den Aufnahmen Abgebildeten im Kino vorgeführt zu werden. Das war eine Werbemaßnahme, um die Arbeiter ins Kino zu bringen. Schaut euch selbst an beim Verlassen der Fabrik. Eine Frage, über die wir in der Klasse nachdenken, lautet, was zeigt eigentlich dieses Bild von der Verschaltung von Kino und Fabrik im Kreislauf von Produktion und Unterhaltung einmal abgesehen? Eine Antwort, die wir probeweise entwickelt haben, lautet, das Bild zeigt den Strom der Arbeitskraft. Es ist ein Bild des menschlichen Motors, der Energie, die im Prozess der Produktion in Leistung umgesetzt wird. Als solches gehört es zu einer Wissens- und Darstellungsordnung, die der bereits erwähnte Anson Rabinbach vor etwas mehr als 20 Jahren als transzendentalen Materialismus beschrieben hat und dabei von einer Metaphysik der Arbeitskraft gesprochen hat, die sich im 19. Jahrhundert entwickle. Eine thermodynamische Wissensordnung, in deren Zentrum der Begriff der Energie steht und die um das Faktum der Transformation von Energie in Leistung und ihre und seine Darstellung kreist. Dass es ausgerechnet das Fabriktor ist, an dem das Bild vom Strom der Arbeitskraft produziert wird, hat etwas damit zu tun, dass die Arbeitskraft des Menschen in Bildern von Fabrikhallen bestenfalls in zerstreuter Form, da ein Arbeiter dort ein Grüppchen, gezeigt werden kann. Nur am Fabriktor tritt der menschliche Motor buchstäblich in geballter Form in Erscheinung und nur dort, im Moment des Schichtwechsels, lässt sich von ihm ein Bild machen. Auf dieses Bild und auf die Sichtbarkeit des Stroms der Arbeitskraft kommt es in dieser Wissensordnung aber gerade an. Die Leistung, deren Erstellung hier ein Thema ist, erfaltet sich ganz im Diesseits der Materialität. Bilder von Arbeitskraft und von Energie, die in Leistung umgesetzt werden, müssen sich denn auch nicht auf das Register der Fotografie beschränken. Sie können, wie das letzte Bild, das Thomas Elsässer gerade gezeigt hat, auch die Gestalt einer Skulptur annehmen und ganz und gar reine Materialität bleiben. Was das 19. Jahrhundert betrifft, denke ich dabei an die legendären Gussstahlblöcke, die unter anderem von der hier in Essen ansässigen Firma Krupp hergestellt wurden, um an den Weltausstellungen ab 1851 gezeigt zu werden. Es handelte sich um gewaltige Stahlwürfel, deren einziger Seinszweck darin bestand, der Konkurrenz und dem staunenden Publikum vor Augen zu führen, dass man über die Mittel verfügt, so etwas zu machen. Beim Transport dieser Stahlwürfel gab es auch immer wieder Zwischenfälle, Transportgefährt krachte zusammen, Tribünen krachten zusammen, worüber sich Alfred Krupp, der Firmenchef, immer ganz besonders freute, weil darüber ausführlich in der Presse berichtet wurde. Es gibt einen schönen Schriftwechsel zwischen ihm und seinem Adjutanten, seinem Lieutenant, in dem dieser ihn davor warnt, noch ein größeres Ding zu bauen, weil sonst wieder so ein Unfall drohe, und er antwortet darauf, das ist doch gerade gut. Worum es mir geht, ist dies. Filmbilder, die Arbeiter beim Verlassen der Fabrik zeigen, sind nicht einfach nur Abbildung der Arbeiterschaft, die man unter anderem kritisieren kann, weil sie nur einen Teil der Realität des Arbeiterlebens zeigen, so wie dies etwa von Harun Farocki in seinem Film mit dem Titel Arbeiter verlassen die Fabrik getan wird. Solche Bilder sind integraler Bestandteil des Produktionsablaufs. Sie performieren und affirmieren eine Ordnung des Wissens, die um die sichtbare, im Material greifbare Transformation von im Grunde aber unsichtbaren Kräften und Energien in Leistung kreist. Der Film betreibt mit solchen Bildern eine Spektakularisierung der Produktion in einer Ordnung der Produktion, die Produktion essentiell immer schon als etwas Spektakuläres versteht. Und seine Aufgabe, die Aufgabe des Films, besteht nicht zuletzt darin, Inkunabeln der Sichtbarkeit von Energie zu schaffen. Und der Film der Arbeiter, die die Fabrik verlassen, macht den Körper des Arbeiters zum Ausgangs- und Angelpunkt einer Ästhetik der sichtbaren Energie. Eine Frage, die Thomas Elsässer aufgeworfen hat und die noch unbeantwortet blieb, die aber in gewisser Weise auch schon mit beantwortet hat oder zumindest im Umriss beantwortet hat, lautet: Was passiert am Übergang zu dem, was wir uns angewöhnt haben, das kybernetische Zeitalter zu nennen? Das Zeitalter der Informatisierung insbesondere der Produktion. Man könnte die Frage auch anders stellen. Was passiert, wenn die Fabrik nicht mehr nur auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm ankommt, sondern wenn der Bildschirm in der Fabrik ankommt? Was passiert, wenn das Kino die Fabrik betritt, wenn die Dispositive der Sichtbarkeit selbst ins Feld des Sichtbaren eintreten? Lassen Sie mich dazu einen kurzen Ausschnitt aus einem Film aus den 1960er Jahren zeigen, mit dem Thyssen, ein Stahlunternehmen auch dieser Region, Arbeiter für ein neues, vollautomatisiertes Werk in Duisburg rekrutieren wollte. Nur der Nebel ist grau, heißt der Film. Es handelt sich um eine recht aufwendige Produktion in Farbe, die im Kino als Vorfilm gezeigt wurde, von Robert Menigos realisiert, einem Veteran des Gewerkschaftsfilms. Und die Kamera führte dabei Sacha Vierny, der Kameramann von Alain René. Sie hören eine englische Synchronfassung. Tut mir leid, ja, ich hatte nur diese.
What's this? High up in the control cab is almost like the mahout on the back of his elephant. From there he just gets the machines to do the work for him. But down below, between the pillars of the giant structure, there are no longer any human dimensions. But the man driving this colossus seems to be far away, a mere speck. In spite of all automation, there's still the human element in the production process.
modernen Stahlwerken wird ja heute vielfach vom Sessel ausgeführt.
Many steelworks today, a lot of the work is done from the armchair, you see. Here every slab receives individual treatment. You have to see it for yourself before making any decision.
Wir haben eine Stundenleistung schon als Rekordleistung von 700.
Our record hourly output is something like 780 tons. It depends on the size of the slabs, of course.
Das liegt ja an der Größe der Brammen und der Fernglas.
Through the binoculars you can see the smaller cracks better.
Die größeren Risse sieht man ja mit dem bloßen Auge.
Mit einem indischen Mahut auf dem Rücken eines Elefanten vergleicht der Kommentar den Techniker am Steuerpult. Er ist der Kybernetes, der Steuermann schlechthin. Das Objekt, das er bearbeitet, sieht er nur aus der Distanz und auf einem kleinen Schwarz-Weiß-Bildschirm oder eben durchs Fernglas. Die Kamera hingegen, die sieht mehr. Die Bramme selbst aus nächster Nähe und der Nebel der Transformation, den durchquert sie. Nie zuvor in der Geschichte des Industriefilms übrigens, das ist die Innovation dieses Films, nie zuvor in der Geschichte des Industriefilms hatte jemand das Walzband aus der Sicht der Bramme gefilmt. Ein Fortschritt. Vielleicht wichtiger ist aber zunächst dies. Der Arbeiter im Stahlwerk ist hier nicht mehr der ikonische, heroische Werktätige, der oft mit nacktem Oberkörper nahe am glühenden Stahlstrom steht und unter ganzem Körpereinsatz Energie in Leistung überführt. Der Arbeiter ist hier vielmehr ein Operateur an einem Bildschirm, unser Ahne, wenn wir an einem Computer sitzen, jemand, der Arbeit durch Denken verrichtet, wie es in einem anderen Film der 1960er Jahre heißt, und dessen Körper nicht mehr der Fokus der Erstellung von Leistung ist, sondern der Träger eines anderen Vermögens, des Vermögens, Informationen zu verarbeiten und in Handlung umzusetzen, das nur akzidentell an ein körperliches Vermögen zu sein scheint. Der Kybernetes der Waldstraße sitzt an der Schwelle zwischen thermodynamischer und kybernetischer Ordnung, wenn man so will. Er produziert noch sichtbare Leistung, aber er sitzt schon da wie ein reiner Geistesarbeiter. Vom Webdesigner oder einem anderen sogenannten Kreativen der Gegenwart unterscheidet er sich hinsichtlich der Maschine, die er bedient, nicht aber hinsichtlich seiner körperlichen Haltung und seiner Haltung zum Dispositiv. Der Film bleibt als Medium an dieser Stelle noch solidarisch mit der thermodynamischen Ordnung. Darin liegt genau der Sinn des empathischen Verhältnisses, das die Kamera in dieser Szene zur Bramme entwickelt, unter hohem technischem Aufwand. Zugleich aber ist der Film selbst und stellt er sich hier selbst dar als Paradigma der neuen Produktionsordnung. Die Kybernetisierung der Produktion führt dazu, dass die Arbeit ihren Ausgangspunkt nicht mehr vom Körper nimmt, sondern von der Position des Zuschauers und des prüfenden Beobachters. Der Film betritt die Fabrik, heißt hier ganz konkret, der Betrachter des Spektakels rückt mit ins Bild als Teil des Prozesses, der Arbeiter wird zum Zuschauer und der Zuschauer zum Arbeiter. An diesem Punkt, historisch, systematisch, genau, kollabiert der alte moderne Produktionskreislauf, der Fabrik und Kino so miteinander verschaltet, dass in der Fabrik Zeit genutzt und im Kino Zeit verschwendet wird und in der Fabrik die Arbeit stattfindet und im Kino die Erholung. Es ist in diesem Sinne durchaus bedeutsam, wenn der Film und die Filmindustrie von einigen Theoretikern, wie etwa dem Soziologen und Berater vieler Regierungen Jeremy Rifkin, zum eigentlichen Paradigma der neuen Medienökonomie erhoben wird, die mittlerweile unter der Losung Kreativwirtschaft läuft und gerade in Gebieten wie dem Ruhrgebiet die obsolet gewordene traditionelle Industrie ersetzen soll. Paradigma der Medienökonomie und der Kreativwirtschaft ist die Filmindustrie sowohl hinsichtlich ihrer Produktionsformen wie ihrer Produktformen. Sie produziert in losen Verbünden hochspezialisierter Techniker und Kreativkräfte Erfahrungsmatrizen und verkauft diese, oder vielmehr die Erfahrungen, die sie verstatten, Produkte also, die gegenüber traditionellen Industrieprodukten unter anderem den offenkundigen Vorzug haben, dass sie nicht aus knappen Ressourcen hergestellt werden, Drehbücher gibt es immer genug, sondern in Überfülle vorhanden sind, auch wenn sie fertig sind, und besonders im Zeitalter digitaler Netzwerke in unbeschränkter Anzahl zirkulieren können. Ende der 1920er Jahre, beim Aufkommen des Radios, brach unter den Kinobesitzern in den USA eine eigentliche Panik aus. Wenn das Publikum sich vom Radio zu Hause gratis unterhalten lassen kann, so die Befürchtung, würden die Leute nicht mehr gegen Bezahlung ins Kino kommen. Unterstellt war dabei eine Ökonomie der Aufmerksamkeit, die dem ersten thermodynamischen Gesetz verpflichtet war. Man ging davon aus, dass es ein beschränktes Quantum von Aufmerksamkeit gibt, dass die verschiedenen Medien oder Kanäle sich teilen mussten. Die Realität, bald darauf auch wissenschaftlich erforscht, unter anderem von Leo Handel, einem der Pioniere der Marktforschung, sah anders aus. Radio und Kino bildeten schnell einen Feedback-Loop, bei dem das Kino aufs Radio verwies und umgekehrt und beide einander neue Publika und Aufmerksamquanten bereitstellten. Die frühen 1930er Jahre sind damit möglicherweise die Geburtsstunde eines Denkens einer Ökonomie der Medien, die nicht auf knappen Ressourcen und limitierten Energievorräten beruht, sondern, und ich nenne das jetzt ein Phantasma, einem Phantasma unlimitierter Produktivität aus geistigen Ressourcen oder eben der ästhetischen Produktivitätskraft des modernen Subjekts nachhängt. Wenn Rifkin in einem Punkt recht hat, dann sicherlich darin, dass die Auseinandersetzung mit dem Kino einen Beitrag zum Verständnis dieser neuen kreativen Ökonomie und der theoretischen und Denkmodelle, die zu ihrer, ich sage nicht nur Analyse, sondern auch Durchsetzung entwickelt werden, einen Beitrag zu deren Verständnis leisten kann. Vielen Dank.